Lese uns den Predigtext 1. Mose 21 bis Vers 10. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar. Und beschnitt ihn am 8. Tage, wie ihm Gott geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. Und sie sprach: Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vorab noch eine kurze Information. Die Reaktionen auf die Gründung unseres Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe sind wirklich überwältigend. Wir bekommen noch immer regelmäßig Rückmeldungen und wir danken sehr herzlich für diese Verbundenheit und auch für diese Bereitschaft, sich zu engagieren. Viele fragen inzwischen, wie geht es weiter? Wann gibt es den nächsten Gebetstag? Zurzeit haben wir ja eine sehr spannende und zum Teil auch unübersichtliche Situation. Es geht mal rauf und es geht mal runter. Und da ist es in der Lage erst recht wichtig, dass wir dranbleiben am gemeinsamen Gebet. Und unter dem Motto wird auch der nächste Gebetstag stattfinden: Haltet fest am Gebet, Kolosser 4. Wir wollen dranbleiben und beten, dass Gott denen, die unter Druck stehen, weiterhin Mut schenkt und Durchhaltevermögen. Wir wollen dafür beten, dass auf der politischen Ebene gute Entscheidungen gefällt werden und dass Gott unserem Land inneren Frieden und Freiheit gibt. Und darum rufen wir auf zum nächsten Gebetstag im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus zum 27.02., also am 27. Februar. Sie werden das auch verlinkt finden und alle weiteren Hinweise spätestens ab morgen über die Homepage acch.info und auch verlinkt in der Description zu diesem Video, also zu der YouTube-Übertragung dieses Gottesdienstes. Wir wollen in dieser Weise wirklich fest miteinander verbunden bleiben und wissen uns abhängig von unserem Herrn. Und nun lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Vielleicht hat ein Lachen die Bundestagswahl entschieden. Oder zumindest, was Teile der Medien aus diesem Moment gemacht haben. Es geschah, als Kanzlerkandidat Laschet das Überschwemmungsgebiet von Erfstadt besuchte am 17. Juli. Während auf dem Podium vorne der Bundespräsident sprach, stand Laschet mit Begleitern hinter der Bühne, wo man nicht hören konnte, was vorne gesagt wurde. Der gastgebende Landrat machte dann Laschet gegenüber eine freundlich scherzhafte Bemerkung über dessen Körpergröße, woraufhin der lachen musste. Also ein kurzer, gelöster Moment mitten in dieser bedrückenden Katastrophe. Eine Kamera hielt aus der Ferne drauf. Und geboren war die These von dem fehlenden Mitgefühl des Kandidaten für die Opfer. Viele Journalisten stürzten sich damals auf den lachenden Moment und schlachteten ihn wochenlang aus. Dass auch dem Bundespräsidenten kurz danach am selben Ort ein Lachen entfuhr, weil ihn die Verrenkung der Reporter amüsierten, die mit ihren Mikrofonen nah an den Sprechenden dran sein wollten, das hatte keinerlei Nachspiel. Es schien niemanden zu interessieren. Beim Kandidaten dagegen stürzten seit jenem Tag die Beliebtheitswerte in den Keller. Ein Lachen mit Folgen. Lachen kann ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Es kann befreiend wirken oder befremdlich, erleichtert oder ertappt, fröhlich oder frech, panisch oder peinlich. Als kleiner Junge habe ich schon gern Predigten gehört und ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung, wo der Prediger eine tragische Geschichte berichtete. Und dabei bezeichnete er, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, die handelnden Personen für mich ganz überraschend als Saufsäcke. Das hatte ich so in einer Kirche noch nicht gehört, das Wort Saufsäcke, was mir dann spontan ein lautes Lachen entlockte. Leider war ich damals der Einzige im Saal, der lachte. Und das haben mir manche sicher auch als fehlende Empathie ausgelegt. Auch in unserem Predigttext heute Morgen wird gelacht. Nicht nur einmal, nicht nur von einer Person, nicht nur auf eine Weise. Also muss das eine Bedeutung haben. Und deshalb stellen wir unseren Text aus 1. Mose 21 unter dieses Motto heute Morgen. Sie finden das auch auf dem Thumbnail. Vielstimmiges Lachen, vielstimmiges Lachen. Ich weiß nicht, wie oft Sie in der zurückliegenden Woche gelacht haben. Oder ob Sie sich vielleicht gewünscht haben, wenn man doch mal wieder lachen könnte. Ja, unbeschwert, fröhlich, erleichtert, ob nun sich leise ins Fäustchen lachend oder lauthals schallend, ganz egal. Nun, beim vorherigen Kapitel über Abraham und Lot war uns das Lachen vergangen. Es war ein trauriger Abschnitt, wo wir gesehen hatten, dass diese beiden Männer von alten Sünden eingeholt wurden. Aber Gott hat den Abraham trotzdem festgehalten. Und Gott, das hatten wir auch gesehen, hat an seinem Versprechen festgehalten, binnen Jahresfrist wirst du den versprochenen Sohn in deinen Armen halten. Er wird dir und Sarah geschenkt werden. Und dabei ging es um viel mehr als Abrahams Familiengeschichte oder die späte Erfüllung eines Lebenstraums. Nein, es ging um Gottes Heilsgeschichte. Denn dieser Nachfahre Abrahams sollte ja ein Vorfahre des Messias werden. Und Gott hatte das dem Abraham ja gesagt. Das lag viele, viele Jahre zurück, als er aufgebrochen war aus Haran in 1. Mose 12. Ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Du wirst ein großes Volk werden. Es wird der Segen für die ganze Welt aus deiner Linie kommen. Und Abraham musste lange warten. Auch wenn die Menschen damals im Durchschnitt älter wurden als heute, bleibt es dann dennoch ein Wunder, wenn der 100-jährige Abraham und die 90-jährige Sarah noch Eltern eines gemeinsamen Kindes werden auf natürlichem Wege. Und unser Bericht macht von Anfang an klar, dass es Gottes Geschenk ist, dass es Gottes Initiative ist und es ist auch Gottes Entscheidung, wie dieser frisch geborene Sohn heißen soll, nämlich Isaak. Hören wir noch einmal die ersten Verse von 1. Mose 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am 8. Tag, wie ihm Gott geboten hatte. Auch den Namen dieses Jungen hatte Gott schon ein Jahr vorher festgelegt. Wir sahen das in Kapitel 17, Vers 19. Da hatte Gott gesagt, du sollst ihn Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Gott hatte den Namen ganz gezielt festgelegt. Er hat gesagt, dieser Isaak wird Teil eines großen Planes zur Rettung der Menschen werden, eines großen Bundes. Nun, Sie wissen, dass in der Bibel Namen eine gewichtige Bedeutung haben. Und so auch dieser Name Isaak. Im Hebräischen heißt das Yitzchak, Yitzchak. Und wenn Sie das übersetzen, bedeutet das, er lacht. Oder man lacht. Wir können es auch Futur machen. Er wird lachen, man wird lachen. Und deswegen übersetzt die Menge-Bibel Isaak in der Anmerkung auch als Lacher. Also Isaak, der Lacher. Yitzchak. Und als Isaak dann endlich geboren wird, ist den Eltern die Bedeutung dieses Namens sehr präsent. Das merken wir hier in Vers 500 Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet oder hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird über mich, für mich lachen. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und sie sprach, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Sie hat noch dazu gesagt, ja, und auch in meinem Alter. Ne? Und das ist das erste Lachen, was uns hier aus diesem Text zu Ohren kommt. Es ist erstens ein fröhliches Lachen. Also, wenn Sie mitschreiben, das ist der erste Punkt, ein fröhliches Lachen. Es ist erleichtert, es ist staunend. Ein fröhliches Lachen. Gott hat mir ein Lachen zubereitet, bekennt Sarah. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn man bedenkt, welcher lange Weg hinter den beiden liegt und welche Achterbahnfahrt der Gefühle. Das war ja nicht so eine gerade Strecke für die beiden, so nach dem Motto schnurstracks von der Verheißung zur Erfüllung. Seit Kapitel 12 sind ja etwa 25 Jahre vergangen. Überlegen Sie mal. Und irgendwie haben es Abraham und Sarah dann selbst kaum noch glauben können, dass das so funktionieren würde. Und darum hat ja auch Sarah dann diese Idee mit dem Plan B gehabt. Ja, sie hat versucht, irgendwas daran zu tricksen und sie hat dem Abraham ihre Magd Hagar zugeführt und hoffte dann auf dem Umweg über die Hagar gewissermaßen doch noch den Sohn zu bekommen und dadurch wurde der Ismael geboren. Das lag auch schon lange zurück. Aber es war nicht das, was Gott gewollt hat. Und je größer vorher der Druck war, umso befreiter jetzt die Freude, wo der Isaak wirklich da ist. Keil, der Ausleger, schreibt, Sarah, die früher ungläubig über die Verheißung gelacht hatte, findet er denn in der nun erfolgten Geburt des verheißenen Sohnes Ursache zum Lachen freudig staunender Verwunderung. Er sagt, es ist ein Lachen freudig staunender Verwunderung. Und Sie merken das, die Sarah spielt geradezu mit dem Namen ihres Säuglings. Sie sagt, Gott hat mir ein Lachen zubereitet. Zichok, das ist eine Abwandlung von Yitzchak. Also sie hat das verstanden. Und der ganze Zusammenhang hier in Vers 6, der sprüht vor Freude und vor Staunen und erinnert uns am Psalm 113, Vers 9, dass nämlich Gott die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Das darf Sarah jetzt erleben. Der ganze Zusammenhang sprüht geradezu vor Freude. Und in diesem fröhlichen Lachen, da klingt auch die Dankbarkeit für Gottes Geschenk. Ja, sie wissen, dass sie es Gott verdanken, wie es in Vers 1 auch nochmal betont wird. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah ward schwanger. Also das ist Gottes Initiative. Gott sorgt dafür, dass dieses altersgraue Ehepaar nochmal gemeinsam Vater und Mutter wird. So hatte er es angekündigt. Zunächst ohne Zeitangabe, das war die Schwierigkeit. Und zuletzt sehr präzise. Ich erinnere nochmal an Kapitel 17, Vers 21. Da hatte Gott ganz deutlich gesagt, meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr. Das war klar terminiert um diese Zeit im nächsten Jahr. Gott legt sich fest. Und schauen Sie, deshalb wird auch hier in unserem Text jetzt in 21 in den ersten beiden Versen das gleich dreimal betont, dass Gott das gesagt hatte. Der Herr suchte Sarah heim, wie er geredet hatte. Und er tat an ihr, wie er geredet hatte. Und am Ende nochmal. Und sie gebar den Sohn, wie Gott zu ihm geredet hatte. Ja, dass wir das nicht überlesen. Gott hält sein Wort. Gott hält sein Wort immer. Gott hält sein Wort unter allen Umständen. Ja, Gott richtet sich nicht immer nach unseren Wünschen, das stimmt, aber er richtet sich immer nach seinen Zusagen. Das stimmt auch. Und Gott bestimmt den Zeitpunkt, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Gott entscheidet das, Gott übersieht das, er allein. Und Abraham, natürlich, hat zwischendurch oft bestimmt gedacht, eigentlich ist es schon zu spät und die Uhr tickt. Als er 90 wurde, 95, Es wurde immer später und Sarah wurde auch nicht jünger natürlich. Aber Leute, wenn der Herr mit uns einen Plan hat, dann kommt es dabei nicht auf unser Alter an. Das ist doch sehr ermutigend. Und dann großes Glück, großes Staunen, große Erleichterung. Und wenn Sie schauen, wie Abraham reagiert, dann sehen Sie, der hat gelernt, was Gehorsam heißt. Jetzt zügig und entschlossen setzt er Gottes Vorgaben in die Tat um. Er ziert sich nicht lange, Vers 4, und er beschnitt ihn am achten Tag, wie Gott ihm geboten hatte. Und er gibt ihm auch den Namen Isaak, wie Gott vorher das festgelegt hatte. Also er leistet Vollzug gewissermaßen. Und dieses Bundeszeichen der Beschneidung, das war ja in Kapitel 17 schon ausführlicher erklärt worden, das macht eben deutlich, wir wollen unsere Kinder in unser Leben mit Gott ganz bewusst mit hineinnehmen. Wir wollen für sie beten, wir wollen ihnen das Wort Gottes nahebringen. Wir wollen immer wieder sie an Gott erinnern und vor Gott für sie eintreten. Aufbruchstimmung. Und liebe Leute, wer in Gottes Führung lebt, trotz allem Auf und Ab, der bekommt immer wieder Grund zum Lachen. Ein erleichtertes, staunendes, fröhliches Lachen. Helmut Frey nennt es ein Lachen des Jubels und Frohlockens. Und in Vers 7 klingt noch dieses Staunen über Gottes Treue hindurch. Wenn Sarah sagt, Vers 7, wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass seine Sarah heißt das, Kinder stille. Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und in Hebräer 11 im Neuen Testament, da finden Sie eine ganz spannende Zusatzinformation zu diesem Ereignis. Da heißt es nämlich in Hebräer 11, Vers 11, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Durch den Glauben empfing Sarah die Kraft. Es ist gut, das zu wissen. Hier gibt uns in Hebräer 11 der Heilige Geist gewissermaßen einen Einblick in Sarahs Herz. Ehrlich gesagt, den man von außen in diesen Irrungen und Wirrungen ihr nicht immer ansah. Und von Hebräer 11 wissen wir, und sie hat doch vertraut. Sie hat in ihrem Herzen ihr Vertrauen auf Gott nicht aufgegeben, obwohl sie sich in ihrer impulsiven Art manchmal gewiss verrannt hat. Und jetzt? Jetzt schenkt Gott ihr dieses erleichterte Lachen, das dann auch andere mitreißt und ansteckt. Das erleichterte, fröhliche Lachen ist ein ansteckendes Lachen. Und das lesen wir in diesem Vers 6, der komplizierteste ist, in diesem Zusammenhang, den wir aber jetzt genau verstehen müssen. Da sagt Sarah, ein Lachen, also Zuchok, wieder ein Wortspiel mit dem Namen, ein Lachen hat Gott mir bereitet. Jeder, der es hören wird, wird für mich lachen. Yitzchak, also das letzte Wort, jeder, der es hören wird, führt für mich Isaak, steht da wieder. Jeder, der es hören wird, wird für mich Isaaken. Und auch ein Lachen hat Gott mir zubereitet, da haben wir auch eine Form von Isaak, Zuchok, mit eingearbeitet. Also Keil übersetzt es so, jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und Wenham, ein anderer Kommentator, übersetzt es, jeder, der es hört, wird für mich lachen. Das heißt, er wird mit mir lachen. Dieses fröhliche Lachen ist ein ansteckendes Lachen. Es zieht die Leute mit, die es hören. Dafür spricht der gesamte Zusammenhang. Zumindest die, die es gut mit Sarah und gut mit Abraham meinen, werden von dieser Freude angesteckt. Allerdings, der reine Wortlaut, und das werden Sie in manchen Ihrer Bibelübersetzungen finden, lässt auch noch eine andere Deutung zu. Das müssen wir jetzt klären. Einige übersetzen, Gott hat mir ein Lachen bereitet und dann, jeder, der es hört, wird über mich lachen. Das heißt, jeder, der es hört, wird mich auslachen. Und dann würde man in Gedanken zwischen Teil 1 und Teil 2 dieses Verses ein Aber setzen. Das ist, wie gesagt, prinzipiell möglich. Im hebräischen Text steht da überhaupt keine Konjunktion. Da stehen diese beiden Sätze nur so nebeneinander. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, ja, wird mit mir lachen, über mich lachen, für mich lachen. Man kann das in der Tat so übersetzen. Wird über mich lachen im Sinne von wird mich auslachen. Ich erinnere mich an eine Predigt von Steve Lawson bei einer Hirtenkonferenz in Los Angeles. Und da hatte Steve Lawson sich in einer Formulierung etwas verheddert. Ist ja auch ein sehr temperamentvoller Prediger. Und als er sich verheddert hatte, haben die Zuschauer, das waren größtenteils Pastoren, natürlich gelacht. Ne? Und der konnte das ab, das ist bei Steve Lawson kein Problem. Und dann hat er kurz eine Pause gemacht und hat gesagt, ich überlege jetzt, Brüder, ob ihr mit mir lacht oder über mich. Ne? I think that you don't laugh with me, but that you laugh at me. Und genau das war hier die Frage. Lachen die mit Sarah oder lachen die über Sarah? Und offensichtlich hat der Schreiber dieses Textes diese Ambivalenz, diese Offenheit gezielt mit eingebaut, weil es im Umfeld der Familie eben beides gab. Es gab diejenigen, die gern in das erleichterte Lachen eingestimmt haben und sich mitgefreut haben, haben gesagt, super, jetzt hat Gott das den beiden endlich noch geschenkt. Sie haben so lange darauf gewartet. Und dann gab es aber auch andere, die ihren Spott trieben, die sich lustig darüber machten, die vielleicht sagten, was wollen die alten Leute noch mit dem Kind? Wie wollen die das überhaupt schaffen? Was soll da draus werden? Vielstimmiges Lachen. Und darum hören wir aus diesem Text eben nicht nur ein erleichtertes Lachen, das ist Punkt 1, sondern auch zweitens ein spöttisches Gelächter. Und das ist Punkt 2, ein spöttisches Gelächter. Und so wie das erleichterte Lachen vom Glauben ausgelöst wird, verdankt sich das spöttische Gelächter Sie ahnen es dem Unglauben. Was ist der Urgrund deines Lachens? Helmut Frey schreibt, während den Eltern, die unter schweren Wehen das Glauben gelernt haben, das Frohlocken im Herzen jubelt, ist diese Tat Gottes für die Welt ein Gelächter. Die einen staunen, dass Gott noch viel wunderbarer eingreift, als sie das je erwartet hätten. Und die sagen, Mensch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und Abraham und Sarah lachen jetzt zuletzt. Und die anderen spotten über das, was sie nicht einordnen können. Und das ist die Frage, bei wem lachen wir mit? Später hat Paulus genau diesen Gegensatz markiert in 1. Korinther 1, Vers 18. Genau den gleichen Gegensatz. Da sagt er Gottes Weg und Paulus redet dort über das Wort vom Kreuz. Darüber, dass wir allein dadurch die Chance bekommen, in den Himmel zu kommen, weil Jesus am Kreuz für uns starb. Da sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Das sind die, die lachen, die spotten. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft, also ein Auslöser riesiger Freude. Die einen spotten, die anderen jubeln. Nochmal, bei wem lachst du mit? Natürlich, in den Augen der Welt war es leichtsinnig, die Zukunft eines ganzen Volkes auf den Schultern eines zerbrechlichen Säuglings aufzubauen. Das war ja Gottes Weg. Und mit so alten Eltern noch dazu. Das war Gottes Plan und Verheißung. Der Isaak müsste es bringen. Über diese Schiene würde es laufen, sagt Gott. Und ehrlicherweise muss man zugeben, dass sogar Abraham und Sarah dieses spöttische Lachen gar nicht fremd war. Auch Gottes Leute können manchmal noch in diese Falle tappen. Liebe Leute, auch unser Lachen ist nicht immer, ich sag mal so, ein reines Lachen. Das haben wir doch in Kapitel 17 gesehen. Das liegt doch noch gar nicht so lange zurück. Kapitel 17, Vers 16, wo Gott sagt, ich will sie segnen und auch von Sarah will ich dir einen Sohn geben. Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Und dann steht hier über Abraham, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und Sarah soll mit 90 Jahren gebären. Er lachte, das war nicht ein spöttisches Lachen, das war wahrscheinlich ein gequältes Lachen. In dieser Situation, das war ein hysterisches Lachen vielleicht auch. Und Johannes Busch hat in seiner Predigt über diese Stelle Folgendes gesagt. Er schreibt, es gibt eine erschütternde Stelle, die davon berichtet, dass der Abraham mit seinem verzweifelten Herzen ein schauerliches Gelächter anstimmte. Und damit meint er diese Stelle. Und Busch schreibt weiter, oh, dies Lachen der Verzweiflung, in das dann auch Sarah mit einstimmt, nämlich in 1. Mose 18. Und Busch fragt, hast du das auch schon erlebt? Dass du nur lächeln kannst, wenn dir einer vom Vertrauen auf den lebendigen Gott und seine Verheißungen spricht? Kennst du das bittere Lachen, wenn man es nicht mehr recht glauben kann, dass Gott alles vermag? Das war die Not. Und Sarah genauso. Nächstes Kapitel, Kapitel 18, als Gottes Boten den Plan gerade noch mal bestätigt hatten, ihr werdet diesen Sohn kriegen, Gott zieht das durch, er steht zu seinem Wort. Hören Sie, wie Sarah reagiert hat. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Denn als Sarah das mithörte, war ihr ein Lachen entfleucht gewissermaßen. In Vers 12 steht, 18, 12, darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Und da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Sarah lachte. Vielleicht hast du dich auch eingebunkert und verrannt. Vielleicht ist von deiner Freude auch nur noch Spott übrig geblieben. Und wenn du mal lachst, dann nur noch bitter oder zynisch. An Abraham und Sarah kannst du sehen, wie sie da rausgekommen sind. Und wie aus dem spöttischen, verzweifelten Lachen ein frohes und befreites Lachen wurde. Denn sie haben ja gegen das Gelächter ihres eigenen Herzens, das immer wieder hochkam, dieses Gelächter des eigenen Herzens, sie haben dagegen sich an Gottes Zusagen geklammert. Und Hebräer 11 sagt, und Sarah hat dem Herrn doch geglaubt. Und dadurch bekamen sie Boden unter die Füße. Schauen Sie, und das brauchten sie auch. Denn das spöttische Gelächter der Zeitgenossen war ja noch lange nicht vorbei. Das ging ja noch weiter. Ausgerechnet bei der großen Familienfeier zum sogenannten Entwöhnungsfest kam es wieder hoch. Das sind dann die nächsten Verse ab Vers 8. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den die Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Was für eine Familienfeier. Normalerweise wurden hebräische Kinder so mit circa 3 Jahren entwöhnt. Das war so die übliche Zeit, die haben lange gestillt. Und wenn das dann soweit war, dann war das Anlass für eine große Familienfete. Ja? Angesichts der hohen Kindersterblichkeit damals war es erst recht nochmal ein besonderer Grund zur Freude, wenn sie so lange durchgehalten haben. Ja, und sie sehen das nun vor sich, diese versammelte Patchwork-Familie des Alten Testaments. Abrahams Söhne von 2 verschiedenen Frauen. Und Sarah, Vers 9, sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Und hier ist es wieder dieses spöttische Lachen. Denn was hier übersetzt ist mit Mutwillen treiben, kann man auch übersetzen mit spöttisch lachen. Da steht auch wieder eine Form von Isaak, Mützachik, Mützachik. Und das heißt einfach, der ältere Ismael macht sich lustig über klein Isaak. Und Menge übersetzt diesen Vers 9 so, als Sarah ihn, nämlich den Israel, spotten sah, nämlich über Isaak. Und Luther übersetzte ursprünglich, Sarah sah, dass er ein Spötter war. Ein spöttisches Gelächter von diesem Isaak gegen, von diesem Ismael gegen kleinen Isaak. Sie müssen sich das so vorstellen, Ismael muss circa 16, 17 Jahre alt gewesen sein. Das wissen wir auch aus dem Wort, das für ihn verwendet wird in Vers 12. Da wird er als ein Knabe bezeichnet, Naar im Hebräischen. Und das war ein junger Mann, der eigentlich für sich verantwortlich schon handeln konnte. Und es passt auch vom Zusammenhang der Jahre her. So roundabout 17 Jahre wird er gewesen sein. So, und dann ist dieser kleine Pöks, dieser Stammhalter, der da geboren wird, der sicherlich auch besondere Aufmerksamkeit bekam. Und man kann sich das gut vorstellen, dass der Ismael gespottet hat, vielleicht über die Umstände der Geburt oder über die alte Mutter von dem Isaak. Paulus wird später in Galater 4, Vers 29 sagen, Hagars Sohn verfolgte oder bedrängte Sarahs Sohn. Galater 4, 29, das ist die Situation. Und klein Isaak ahnt natürlich nichts von den Hintergründen, aber der ältere Halbbruder, der Ismael, der wird verstanden haben, dass Isaaks Geburt seine eigene Stellung beeinträchtigte. Bis dahin war er der einzige Sohn Abrahams dort gewesen. Seinen Erbanspruch natürlich beeinträchtigte. Und ich will nun mal deutlich sagen, so hatte Gott das nicht vorgesehen. Dieses Patchwork-Chaos war entstanden, wodurch? Durch Abrahams Ungeduld. Und durch Sarahs Beihilfe zu diesem Versuch, den versprochenen Sohn mit Hilfe menschlicher Trickserei zu erzwingen. Sie hatten Gott in den Plan gepfuscht. Sie hatte mit der Hagar ein bisschen nachgeholfen, hat versucht, auf diesem Wege die Verheißung ein bisschen schneller Wirklichkeit werden zu lassen. Aber jetzt, wo Gottes ursprünglicher Weg sich erfüllt, jetzt werden die Altlasten dieser Eigenmächtigkeit umso deutlicher. Wirklich, es brennt dort im Hause. Eifersucht, Misstrauen greifen um sich. Was Abraham als Abkürzung gedacht hatte, erweist sich jetzt als Umweg. Und Sarah, hier Vers 9, sieht die Jungs da miteinander spielen, kann man vielleicht gar nicht mal sagen. Und sie merkt, dass sich ein riesiger Konflikt hier anbahnt, der ihr ganzes Familienunternehmen hochgehen lassen kann. Die Motivlage ist ja bei Sarah manchmal nicht so ganz klar. Man fragt sich, ist das jetzt mütterliche Eifersucht? Ist das die weibliche Vorahnung der geistlichen Probleme, die da kommen werden, vielleicht eine Mischung von alledem? Und immerhin verweist sie auch auf das Problem der Erbfolge in Vers 10. Auf das Problem der Erbfolge. Sie sagt, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Ich glaube, dabei ging es gar nicht in erster Linie ums Geld, sondern es ging um die Frage, wer wird die Linie weiterführen? Wer wird der Sippenchef werden? Und es ging aus Gottes Perspektive um die Frage, auf welchem Wege kommt der Messias dann am Ende? Was ist die Segenslinie? Und hören Sie mal, mit welchem abwertenden Ton die Sarah hier spricht. Ne? Treibe diese Magd aus. Sie nennt sie nicht mal mehr beim Namen, sondern diese Magd da. Schick sie weg. Und sie fordert von Abraham eine Entscheidung. Diese Magd, die sie ihm selber zugeführt hatte, diese ägyptische Magd soll er jetzt samt des Zöglings aus dem Hause weisen. Jetzt schaff mal klare Verhältnisse für die Zukunft der Dynastie, Abraham. Jetzt mach. Und Abraham reagiert sympathisch, wenn Sie schauen in Vers 11, das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Er ist ja der leibliche Vater. Ismael ist sein Sohn, er liebt ihn. Und das macht die Sache für Sarah natürlich umso brisanter. Aber inzwischen hat Abraham eines gelernt, keine kurzschlüssigen, eigenmächtigen Entscheidungen mehr. Nicht einfach reflexhaft reagieren, weil Sarah das so will. Keine eigenmächtigen Entscheidungen mehr. Und schauen Sie, in Vers 12 geht es dann weiter, aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und dem Magd. Das heißt, zwischen Vers 11 und Vers 12 muss Abraham Gott gefragt haben. Er muss ihn gefragt haben. Und er muss um Antwort gebeten haben, denn er hört und Gott redet zu ihm. Und was sagt Gott? Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Ja, mach das. Sie hat diesmal recht. Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Also was will Gott? Gott fordert den Abraham hier wirklich auf, einen klaren Trennstrich zu ziehen, wie Sarah das gesagt hat. Damit rechtfertigt Gott nicht Sarahs Motiv. Das bleibt offen, ob deren Motiv nun gut oder egoistisch war. Darum geht es hier nicht. Aber Gott gebraucht den Einspruch Sarahs, um Abraham zu dieser Entscheidung zu führen, zu dieser Entscheidung, die dem Patriarchen wirklich in der Seele wehtut. Aber für die Zukunft von Gottes Volk darf es keinen faulen Kompromiss geben. Gott sagt das nochmal am Ende von Vers 12, nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Das heißt, der Weg zum Messias kann nur über den Nachkommen geschehen und nur über den Nachkommen möglich werden, sagt Gott, den ich dafür ausersehen habe. Mein Rettungsweg ist keine Koproduktion zwischen göttlichem Plan auf der einen Seite und menschlicher Eigenmächtigkeit auf der anderen. So genauso wie Gott später sagt, mein Rettungsweg ist keine Koproduktion zwischen der Gnade, die ich schenke, und den Werken, die ihr meint, selber leisten zu können. Nein, es geht durch Gottes Gnade und nach Gottes Weg und nach Gottes Plan. Und man muss das ganz klar sehen, in diesen beiden Jungs, in Isaak und Ismael, da stoßen, auch wenn denen das nicht bewusst ist, da stoßen zwei Welten aufeinander und gegeneinander, von denen die Jungs selber noch gar nichts ahnen können. Es geht hier nicht nur um eine Familiengeschichte in der Provinz. Es geht um Heilsgeschichte. Es geht um die Zukunft des ganzen Volkes Israel. Und es geht um die Zukunft von Gottes Rettungsplan. Und nur in Klammern, Paulus wird diesen Konflikt Hagar und Ismael auf der einen Seite gegen Sarah und Isaak auf der anderen, später in Galater 4 als ein Bild gebrauchen, als eine Allegorie, um den Weg zwischen menschlicher Religion auf der einen und dem Weg des Evangeliums auf der anderen Seite gegeneinander abzugrenzen. Paulus benutzt das als Bild. Und er wird dann sagen in Galater 4, es kann nur ein Weg zu Gott führen. Es kann nur ein Weg zum Heil führen, zur Rettung führen, in den Himmel führen. Und das ist ein Gegensatz wie Feuer und Wasser. Hagar und Sarah sind wie Feuer und Wasser. Ismael und Isaak sind wie Feuer und Wasser. Und die einen, sagt Paulus, die wollen vor Gott bestehen durch ihre eigene Moral, durch ihre Anständigkeit, durch das, womit sie meinen, Gott beeindrucken zu können. Und dieser Weg wird in die Gefangenschaft führen, sagt Paulus. Und die anderen, die wissen, dass sie in den Himmel kommen nur durch Jesus. Nur weil er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Und dieser Weg allein führt in die Freiheit. Für diesen Vergleich wird Paulus später nochmal auf diesen Familienkonflikt zurückgreifen. Aber jetzt muss Abraham diesen Schnitt machen. Er muss diesen Schritt gehen, der ihm unheimlich wehtut. Und er weiß, es ist seine Schuld. Er weiß, es ist seine Schuld, dass es überhaupt dazu kam. Aber immerhin gibt Gott ihm das Versprechen. Ich werde mich um Hagar kümmern, ich werde mich um deinen Sohn kümmern und sie werden nicht verelenden. Und so kommt es dann auch, wie die nächsten Verse zeigen. Und wie gesagt, Ismael ist zu dem Zeitpunkt kein hilfloser Säugling mehr. Wenn man den Zusammenhang nicht kennt, könnte man das so denken, ja, Hagar geht dann mit dem kleinen Bündel in die Wüste. Nein, so ist es nicht, sondern er ist etwa 17 Jahre alt und vielleicht hat Gott den Isaak auch deshalb nicht früher geschenkt, damit Ismael erstmal alt genug werden konnte, um ihn guten Gewissens entlassen zu können. Vielleicht war das auch bei Gott mit im Plan, was den Zeitpunkt angab. Und dann schauen Sie, wie es weitergeht, ganz dramatisch in Vers 14. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf die Schulter, dazu den Knaben. Also er gab ihr den Knaben mit, das heißt nicht unbedingt, dass ihr den Knaben auf die Schulter legte. Er gab ihr den Knaben mit und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Also wahrscheinlich zieht es Hagar, die ägyptische Magd, nun zurück in ihre alte ägyptische Heimat. Wie viel sie vom lebendigen Gott verstanden hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber es gibt einen Hinweis, der uns hoffen lässt. Schauen Sie, als es nach dem Abschied in der Wüste zur Krise kommt, da erfahren Hagar und Ismael Gottes massive Hilfe. Zunächst Vers 15, als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass sie ihn wie ein Bündel mit einem Kleinkind dahin wirft, sondern man könnte das auch übersetzen, sie schleift ihn mit letzter Kraft unter einen Strauch. Wir wissen nicht, warum der jugendliche Sohn eher schlapp machte als die Mutter. Eigentlich ungewöhnlich, vielleicht war er krank, das wird uns nicht gesagt, das wird uns nicht erklärt. Und dann Vers 16, und sie, also Hagar, ging hin und setzte sich gegenüber von fern, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht ansehen, des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Als Ismael und seine Mutter aus diesem spöttischen Lachen rauskommen und in der Wüste landen, wird daraus am Ende bitteres Weinen. Und die beiden sind am Ende ihrer Kräfte, kurz vor dem Verdursten. Und wieder kommt Gott keine Sekunde zu spät. Vers 17, da erhört Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach sie, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Also das ist doch interessant. Beide kurz vor dem Verdursten und Ismael betet. Wir hören nicht die Worte, die er betet. Aber offensichtlich hat er das beim Vater gelernt. In dieser verzweifelten Situation, Gott sagt, ich habe seine Stimme gehört. Der wird, als wenn ich mir aus noch einen wusste und am Verdursten war, gesagt haben, Gott, mein Vater hat dich gekannt. Bitte, bitte rette uns, erbarme dich irgendwie über uns jetzt. Und Gott schickt dann diesen Boten, diesen Engel, und Vers 18 heißt es, dass er sagt, steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Also Gott schützt sie. Und Gott schützt also auch das Leben des Spötters Ismaels, der durch seine Not dazu getrieben wird, zum lebendigen Gott zu röcheln. Und Ismael erfährt auch, dass auch sein Name kein Zufall ist. Denn Ismael bedeutet, Gott hört. Und Gott hört wirklich. Und Hagar? Für Hagar war das wie ein Déjà-vu. Das hatte sie 17 Jahre vorher erlebt. 17 Jahre vorher, als sie in einem Verzweiflungsakt, damals hochschwanger, vor Sarah in die Wüste geflohen war. Können Sie alles in Kapitel 16 nachlesen. Als es Zoff gab zwischen den Frauen und Hagar hat es nicht mehr ausgehalten. Und sie rennt davon und ist auch wieder kurz vor dem Verdursten. Und da hat sie schon Gottes Hilfe hautnah erfahren. Da hatte Gott zu ihr gesprochen. Und da hatte Hagar vielleicht zum ersten Mal gemerkt, dass Gott lebendig ist und sich um sie kümmert. Und Gott hatte dafür gesorgt, dass sie nicht verdurstet, und hat sie dann zurückgeschickt zu Sarah und Abraham. Und in der Situation, Kapitel 16, Vers 13, heißt es, sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. In dem Moment kapiert Hagar, dieser heilige, lebendige Gott ist ein Gott, der mich sieht. Ich darf vor ihm leben. Er hört mein Schreien. Das lag etwa 17 Jahre zurück. Und die Frage ist, ob sie sich jetzt daran erinnerte, ob sie ihr Leben auch jenseits von Abraham, dem Gott Abrahams, anvertraute. Die Ewigkeit wird es zeigen. Und in Abrahams Zelten ist es stiller geworden. Er wird den Ismael oft vermisst haben, der immerhin sein eigener Sohn war, der mehr als 15 Jahre bei ihm aufgewachsen war. Er wird für Ismael gebetet haben, wird gesagt haben, Herr, bitte beschütze den Jungen, ich kann ihn nicht mehr beschützen. Beschütze ihn und vor allem gib, dass er zu einem echten, festen Glauben an dich findet. Und Abraham hatte nur den entscheidenden Trost. Er hatte den Trost, dass er wusste, dieser Schritt war von Gott jetzt so bestätigt worden. Dieser Schritt war richtig, auch wenn er sich nicht richtig anfühlte für ihn. Einfach, weil er sich natürlich um seinen Sohn Sorgen machte. Und in Vers 12, ich erinnere nochmal daran, hieß es, Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Und alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorch. Also du musst es so machen. Lass ihn jetzt bitte ziehen. Schaut, und das ist das Wichtigste. Gerade in schweren Entscheidungssituationen. Dass wir wissen, du hast nach bestem Gewissen und Wissen in Übereinstimmung mit Gottes Willen entschieden. Das ist so wichtig. Dass wir wirklich in dieser Haltung beten vom Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dass wir so den Herrn fragen, lass mich deine Wahrheit erkennen. Psalm 86, Vers 11. Und Paulus sagt das auch in Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das hat Abraham gemacht und das ist auch immer wieder unsere Aufgabe. Und dann können wir auch Entscheidungen treffen, die uns schwerfallen, wenn wir nur wissen, es ist im Einklang mit Gottes Wort und mit Gottes Willen. Und unser Vorteil gegenüber Abraham ist, dass wir Gottes Maßstab schwarz auf weiß in der Bibel aufgeschrieben haben. Das hatte Abraham noch nicht. Abraham musste das mit anderen Mitteln rausfinden, aus den Erfahrungen ableiten, die er mit Gott gemacht hatte. Er konnte manchmal wenigstens noch direkt mit Gott sprechen und Gott redete dann und gab ihm hier in diesem Falle eine konkrete Anweisung. Aber für Abraham war es im Ganzen gesehen schwieriger als für uns, weil wir die Bibel haben. Aber Abraham will jetzt gehorsam sein. Er will diese alten Sünden nicht wiederholen. Was er nicht ungeschehen machen konnte, war seine alte Schuld. Aber aus der aktuellen Situation konnte er das Beste machen. Und dadurch hatte er Frieden mit Gott. So ist es doch bei uns auch. Bestimmte Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben und die zu bestimmten Konsequenzen geführt haben, können wir nicht rückgängig machen. Wir können unser Leben nicht nochmal von vorne leben. Wir haben diese Biografie, die wir haben. Und da kam auch Abraham nicht raus. Aber wir können sagen, Herr, ich stehe hier, wo ich stehe. Und ich bitte dich, hilf mir, dass ich jetzt gehorsam bin, dass ich jetzt treu bin, dass ich jetzt deinen Willen erkenne. Und dadurch bekommt Abraham jetzt Frieden. Und schauen Sie, Frieden mit Gott. Und wo Frieden mit Gott ist, da gibt es auch Freude, da gibt es auch Lachen. Und der Isaak war ihnen ja geblieben, gewissermaßen die menschgewordene Verheißung Gottes. Und damit war ihnen nicht nur Isaak und sein Name geblieben, sondern auch das befreite Lachen derer, die sich im Glauben an Gottes Verheißung klammern. Und wenn Sie diese Szene so sehen, die Bibel schildert uns das Leben in seiner ganzen erschütternden Abgründigkeit. Das ist erschütternd abgründig, was wir hier lesen. Und diese Abgründigkeit erwächst daraus, dass wir einerseits von der Sünde vergiftet sind als Menschen seit dem Sündenfall, aber dass zugleich unser Schöpfer aus der Ewigkeit uns nicht aufgibt und die Hand an unserem Leben dranhält. Und dadurch entsteht diese explosive Mischung, diese Abgründigkeit. Und wir sehen, dass Gott die Hand dran hält, das ganze Kapitel über. Das Kapitel beginnt damit, dass es heißt, und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und er tat an ihr, wie er geredet hatte. Und dann unterstreichen Sie mal alle Sätze, wo davon die Rede ist, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, dass Gott dafür sorgt, dass es so ausgeht, wie er das für richtig hält. Und so heißt es dann auch in Vers 20 am Ende dieser Hagar-Geschichte. Und Gott war mit dem Knaben. Gott war mit dem Knaben. Er bleibt dran. Er hält die Hand drüber. Und das ist das Wichtigste. Und so klingt uns aus diesem Text ein vielstimmiges Lachen entgegen. Es ist zum einen ein fröhliches Lachen, befreit, erleichtert. Ein Lachen, das aus dem lebendigen Glauben an den lebendigen, uns von ganzem Herzen liebenden Gott kommt. Und das andere Lachen, das uns hier entgegenklingt, ist dieses spöttische Lachen, dieses spöttische Gelächter, ein zynisches Lachen, ein verzweifeltes Lachen manchmal, ein hysterisches Lachen, ja, das aus unserer menschlichen Rebellion fließt und dringend der Heilung bedarf. Wie steht es um dein Lachen? Wie steht es um dein Lachen? Das ist nicht eine Frage der Lautstärke. Das ist nicht eine Frage deines Temperaments, sondern eine Frage deines Herzens. Vielleicht sagst du, mir ist nicht nach Lachen zumute. Meine Situation ist so schlimm, sie ist einfach zu bedrängt. Mir ist alle Fröhlichkeit gründlich vergangen, seitdem dieser eine Mensch gestorben war, auf den ich solche Hoffnung gesetzt habe. Seitdem ich ständig leben muss mit der Angst davor, im nächsten Monat möglicherweise keinen Arbeitsplatz mehr zu haben. Mir ist nicht nach Lachen zumute. Seitdem ich an einem bestimmten Geheimnis in meinem Leben herum laboriere und ich werde es nicht los. Seitdem ich meine Kinder jeden Morgen mit Angst zur Schule schicken muss und ich weiß, was aus ihrer nächsten Testung wird und wie sie das verkraften mit den Masken. Und ich sehe, was es mit ihnen macht. Mir ist alle Fröhlichkeit vergangen. Und wenn ich andere lachen höre, dann klingt das in meinen Ohren wie Hohn. Haben wir als Christen einen Anspruch auf Lachen? Hat Jesus seinen Jüngern nicht deutlich gesagt, dass Weinen zu unserer Nachfolge gehört? Und unser Herr hat ja selber geweint über Jerusalem. Lukas 19, Vers 41, ne? Als Jesus hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Und sprach, wenn du doch erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Nämlich, dass du mich brauchst. Und sie haben es nicht erkannt. Und er weinte über sie. Und ich erinnere mich an ein Glaubensvorbild, der jetzt schon heimgegangen ist. Dieser Mann lebte mit seiner Frau in Bremen. Und er hat mit vielen anderen zusammen sich stark eingesetzt, um Menschen in Bremen für das Evangelium von Jesus zu gewinnen. Er hat gesagt, hier hat Gott mich hingestellt. Und ich werde nie vergessen, wie er gesagt hat, wir haben geweint um diese Stadt. Und es hat uns getrieben, ihnen das Evangelium von Jesus zu bringen. Weinen gehört dazu, aber auch in der Gemeinde, auch unter Christen. Schauen Sie, Paulus schreibt in Römer 12, Vers 15, und da schreibt er das an die Mitchristen in Rom, weint mit den Weinenden. Das gab es auch unter den Christen, auch in der Gemeinde, dass geweint wurde. Und dann war es nur wichtig, dass der Weinende nicht alleine geweint hat, sondern dass sich einer daneben gesetzt hat und mitgeweint und mitgebetet. Weint mit den Weinenden, das gibt es auch in der Gemeinde. Und Jesus hat seine Jünger auf seine Passion vorbereitet, kurz vor dem Abschied, als es dann in Richtung Kreuz ging. Da hat Jesus ihnen gesagt in Johannes 16, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Aber dann, zwei Verse später, hat Jesus den Spieß umgedreht und hat hinzugefügt, Johannes 16, 22, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Eure Freude soll niemand von euch nehmen. Ja, ihr werdet weinen, aber ich drehe den Spieß um und ihr werdet euch freuen. Und schaut, wo das geschieht, wo Jesus den Spieß unseres Lebens umdreht, wo Jesus aus Schuld Vergebung macht, wo Jesus aus Bindung Freiheit macht, wo Jesus aus Verzweiflung Hoffnung macht, da kann kein Mensch und da kann kein Teufel unser Lachen auf Dauer ersticken. Und deswegen hat er Jesus gesagt in Lukas 6, Vers 21 in der Feldrede, denen, die bedrängt werden, auch bedrängt werden, weil sie zu Jesus gehören, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ihr werdet lachen. Und dann wird er alle Tränen wegwischen, außer den Freudentränen. Und das hat Gott seinen Leuten auch schon im Alten Testament versprochen. In diesem Psalm 126, den er seinem Volk Israel geschenkt hat, aber den auch wir in Anspruch nehmen dürfen, weil wir als Gemeinde auch zu ihm gehören dürfen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, Psalm 126, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voller Jubel. Und das ist dann ein anderes vielstimmiges Lachen. Es ist vielstimmig nicht, weil es sich mischt mit spöttischem Gelächter, sondern es ist vielstimmig, weil es viele Stimmen sein werden, die mit einer Stimme gemeinsam unseren Herrn loben und anbeten. Und bis dahin? Bis dahin, was können wir bis dahin erwarten? Was kannst du erwarten für morgen, für die kommende Woche? Erinnern Sie sich an die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Von diesem verlorenen jungen Mann, dessen Leben in Traurigkeit versunken war, weil er sich von Gott abgewandt hatte. Und als er wieder nach Hause kommt, als er sich bekehrt zum Herrn, als er seine Schuld einsieht, als er nach Gottes Vergebung schreit, was ist da das Ergebnis? Das Ergebnis ist riesige Freude. Und dann lesen wir in Lukas 15, Vers 24, wie der Vater jubelt, wie er ein Freudenfest organisiert und sagt, bringt das gemästete Kalb, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und ich sage Ihnen, da ist es garantiert nicht leise geblieben bei dieser Fröhlichkeit. Denn als der ältere Sohn vom Feld kommt, was hört er da? Da hört er schon von Ferne den Lärm der Freude. Als aber der ältere Sohn auf dem Feld war und als er zum Hause kam, hörte er singen und tanzen, den Lärm der Freude also, und rief zu sich einen der Knecht und sagte, was das wäre. Und er sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Der Lärm der Freude, das Lachen der Erlösten. Und darum schauen Sie, ihr Lieben, die Christen in Russland, das schallende Ostergelächter. In der Osternacht, wo der Tod besiegt ist, wo klar ist, Jesus hat durch die Macht seiner Auferstehung diese grauenvolle, bedrückende Angst des Todes ein für alle Mal besiegt und den Teufel ein für alle Mal in die Schranken gewiesen. Da stimmen unsere Glaubensgeschwister in Russland ein Ostergelächter an, ein schallendes Ostergelächter, weil sie sagen, das ist die einzig angemessene Reaktion. Jesus hat gesiegt, wir gehören zu ihm. Wir sind befreit und dann können wir nicht still bleiben. Der Lärm der Freude, ein fröhliches Lachen. Schauen Sie, und darum dürfen alle, die an Jesus glauben, mit Fug und Recht Sarahs Bekenntnis zu ihrem eigenen machen. Und wir dürfen das mit diesem Vers 6 sagen. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und einige, ja, werden sich davon anstecken lassen und einstimmen und mit uns lachen. Und andere werden darüber lästern und in spöttisches Gelächter ausbrechen und über uns lachen. Ganz klar, an diesem Gelächter scheiden sich die Geister. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und der Grund dafür ist nicht Isaak, sondern Jesus. Und darum konnte auch ein leidgeprüfter Liederdichter wie Paul Gerhardt, der menschlich ganz viel Weinen erlebt hat, der Kinder verloren hat, der seine Frau verloren hat durch einen tragischen Tod. Darum konnte er trotzdem mit Jesus fröhlich seine Straße ziehen. Er konnte sagen, ja, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und in seinem Lied ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich, beschreibt er dieses Lachen so. Er sagt, mein Herze geht in Sprüngen. Und kann nicht traurig sein. Und damit meint er, kann nicht traurig bleiben. Natürlich war er traurig. Aber er meint, es kann nicht traurig bleiben. Es kann nicht in Traurigkeit versinken. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet. Und er könnte auch sagen, das, was mich lachen machet, ist, was im Himmel ist. Wir lachen nicht wegen Isaak, sondern wir lachen fröhlich, weil wir Jesus haben. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns das Lachen ins Herz gibst, dass du uns Frieden schenkst mit Gott durch die Vergebung unserer Schuld, dass du uns inmitten all unserer Traurigkeiten und Schwierigkeiten und inmitten unserer Vergeblichkeiten und unerfüllten Träume vielleicht auch, dass du uns festhältst. Und dass wir in dir trotzdem geborgen sein dürfen. Und dass du auch in leidvollen Situationen und Zeiten ein fröhliches Lachen schenken kannst, das von dir kommt, Herr. Weil du den Tod besiegt hast und weil du schon jetzt für uns da bist und uns nie mehr loslassen wirst. Herr, lass uns lachen zu deiner Ehre. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.